16 Minuten über 9 Uhr, wir kommen zum Kirchenmagazin vom heutigen Sonntag, am 1. Mai, mit der Aloisia Plaschi.
Guten Tag miteinander. Wie jeden Sonntag um diese Zeit kehren wir jetzt ins Kirchenmagazin. Es will euch heute wieder durch die Verkündigung vom Wort Gottes Impulse und gute Gedanken mit auf den Weg geben. Und das kann der Pfarrer Stefan Schneider aus Nathers sicher bestens. Er predigt dies das Wort Gottes. Neben kirchlichen Nachrichten und Informationen kehren wir dann noch das Sonntagsinterview mit der evangelischen Theologin Dr. Gerda Alpeter. Jetzt aber gebe ich das Wort dem Pfarrer Stefan Schneider, der ist eine Betrachtung zum Thema «Ich war tot, doch ich lebe» gibt. In der Hoffnung, dass die besinnlichen Worte vom Pfarrer Schneider auf fruchtbaren Boden gefallen sind, sage ich ihm Danke für seine guten Gedanken. Weiterfahren, die wir jetzt mit ein paar Nachrichten aus der Weltkirche. Eine gerechtere Sozialordnung haben die indischen Bischöfe in der Botschaft zum Internationalen Tag der Arbeit am 1. Mai gefordert. Gisette und Schich für die Arbeiterin, die 80% von den 880 Millionen Einwohner Indiens ausmachen. Um ein gesundes Familienleben stehen so viel im Weg. Die Arbeiter kommen ausgenutzte und an den Rand der Gesellschaft gedrängte. Enttäuschungen und Überlastungen treiben die Männchen zum Alkohol, zu Glücksspiel und Prostituierten. Die Frauen sind durch ihre Armut zur Prostitution gezwungen. Sie müssen meistens in Baracken und Lächer leben. Das sollte sich wirklich endlich ändern. Papst Johannes Paul II. Hat davon gewarnt, die Rolle und die Funktionen von Geistlichen und Laien durcheinander zu bringen. Wegen Priestermangel sei die Mitarbeit von Laien notwendig. Die sakramentalen Grenzen und die verschiedenen Charismen und kirchlichen Funktionen müssen aber eingehalten kommen. Vorher auf Australien haben die Bedeutung vom Frühstück für Kinder zum Inhalt der Predigerreihe gemacht. Kinder, die nicht das Frühstück essen, seien mit ihren Leistungen weit unter dem Durchschnitt, weil sie einfach an der Konzentration fehlen. Sie haben also eine Schwäche da. Ca. 80% der schulpflichtigen Kinder kommen mit Leer und Magen zur Schule. Dass die zu ihrem Frühstück kommen, setzen sich jetzt die Geistlichen ein. Denn diese Entwicklung kann der ganzen Region fest schaden. Unter den 27 neuen Schweizer Gardisten, die am 6. Mai in Rom vereidigt kommen, hat es auch 3 Walliser. Es sind das der Germanier Christoph aus Grange, Jahrgang 66, der Dominique Gina aus Salkes, ein 74er Jahrgang, und der Rittler Oliver aus Plato, der in Balschieder wohnt. Er hat Jahrgang 72. Wir gratulieren Ihnen herzlich. In Ruanda ist praktisch die ganze Infrastruktur der katholischen Kirche zusammengekommen, weil euch die kirchlichen Mitarbeiter ihres Lebens nicht mehr sicher sind. Eure Priester träuft sich mehr aus dem Haus. Soldaten und Rebellen schießen einfach auf jeden, der nicht zu ihrem Volk kehrt. Als Rettung gilt da einzig noch die Flucht. 20 Jahre ist es her, dass die evangelisch-reformierte Kirche im Wallis staatlich anerkannt ist. Das Jubiläum ist heute das Thema des heutigen Sonntagsgesprächs. Der Alois Grichting hat sich dazu mit der Frau Dr. Gerda Altpeter unterhalten. Sie ist hier im Oberwallis gewiss keine unbekannte Persönlichkeit. Denn seit 1973 lebt sie bei uns. Die aus dem Ruhrgebiet stammende Frau Gerda Altpeter hat nach Studien in Deutschland in Lausanne ihr Theologiestudium abgeschlossen. Sie ist Mutter von 6 Kindern und hat neben der Aufgabe in der Familie auch als Pfarrerin in Leikerbad gewirkt. Später hat sie sich als Religionslehrerin am Kollegium Brigg für die Jugend engagiert. Aber jetzt zu unserem Interview.
Frau Dr. Gerda Altpeter, die evangelisch-reformierte Kirche des Wallis ist im Jahre 1974 öffentlich-rechtlich anerkannt worden bei uns im Wallis. Das Wallis gilt ja eigentlich als ein sehr katholischer Kanton. Es galt auch immer als katholischer Kanton und ist es auch heute noch. Man kann sich wirklich fragen, wie die Entwicklung der evangelischen Kirche im Wallis vorangegangen ist. Denn das war ja für die evangelisch-reformierte Kirche eine Diaspora. Und von dort her gesehen würde es mich doch interessieren, seit wann gibt es eigentlich evangelische Christen, also evangelische Mitbrüder hier bei uns?
Im letzten Jahrhundert begann die Geschichte der evangelisch-reformierten Kirche im Wallis. Insofern, als zunächst einmal in den Bädern Kurgäste waren, die evangelisch waren und gerne einen Gottesdienst gehabt hätten. So geschah es, dass 1826 ein Pfarrer Winne während einer Kur den ersten Gottesdienst in Leukerbad hielt. Dann kam die Eisenbahn hier ins Wallis in den 50er Jahren und da es damals hier im Wallis fast keine Ingenieure und Techniker gab, wurde diese Eisenbahn weitgehend gebaut von evangelischen Christen, die natürlich auch gerne seelsorgerlich betreut werden wollten. So kam 1858 der erste protestantische Pfarrer nach Sitten. In Sieders wurde dann 1874 eine protestantische Schule eröffnet und dann noch in anderen Gegenden des Wallis, weil nämlich die öffentliche staatliche Schule katholisch war und die evangelischen Christen gerne ihre Kinder so erzogen haben wollten, wie sie es von zu Hause her kannten. Das heißt, die evangelischen Schulen waren eigentlich freie Schulen, nicht so sehr evangelisch betont, sondern eben freie Schulen. In Monti wurde dann 1879 der erste Gottesdienst im Schießstand gehalten. 1914 wurde eine reformierte Kirche in Saxon eingeweiht. Saxon war ja auch ein großes Bad und hatte von daher zunächst einmal eine ganze Reihe evangelischer Christen. Dann entstanden die Gemeinden in Visp und Bouveret und dann 1919 in den Sanatorien in Montana. 1938 gab es einen Verband der reformierten Gemeinden im Wallis, aber die eigentliche evangelisch-reformierte Kirche des Wallis wurde gegründet 1949. Da wurde dann das erste Mal eine Synode berufen, das heißt, sämtliche Gemeinden, die evangelisch waren, schickten Delegierte an diese Synode, dazu kamen alle Pfarrer und diese Versammlung bestimmte dann als Legislative, wie diese neue Kirche aufgebaut werden sollte. Als Exekutive wählte sie 7 Synodalräte, die dann während des Jahres die Verwaltung übernahmen. Und dann kam im Zusammenhang mit den Staudämmen ein besonderes Seelsorgeamt. Und so kann man wohl sagen, dass im Grunde genommen die meisten Evangelischen im Wallis entweder Techniker sind oder Bahnbeamte oder aber Hotelier oder im Service Köche und dergleichen, die also durch ihren Beruf ins Wallis kamen und nun natürlich auch ihrer Kirche angehören wollten.
Sie haben gerade davon gesprochen, dass damals eine Synode auch eigentlich das Aussehen der reformierten Kirche im Wallis bestimmt hat. Ist dieses Aussehen ähnlich den reformierten Kirchen in der Deutschschweiz? so wie zum Beispiel den Landeskirchen in Zürich oder Bern, sind die Strukturen ähnlich gewesen damals?
Die Strukturen waren tatsächlich übernommen von Zürich oder Bern. Das heißt, die Strukturen gehen von unten nach oben. Die Gemeinde bestimmt, wer Pfarrer sein soll. Sie kann ihn auch absetzen, die Gemeindeversammlung. Die Gemeinde schickt Delegierte an die Synode und die Synode wählt dann die Synodalräte. Also die Struktur geht von unten nach oben, genau wie in den Deutschschweizer Kirchen. Anders ist es allerdings, dass in diesen Deutschschweizer Kirchen die Verbindung zwischen Staat und Kirche sehr eng war und immer noch sehr eng ist. Sodass zum Beispiel in Bern und auch im Waadtland werden die Pfarrer über den Staat bezahlt. Die Kirchensteuern werden über den Staat erhoben. Es sind zwar Kirchensteuern, sie werden nicht völlig gleichgestellt den normalen Steuern. Das ist auch wieder anders wie hier im Wallis. Aber es geht alles an eine zentrale Kasse, vom Staat her geleitet, und der Staat bestimmt zum Beispiel auch, wie hoch das Gehalt sein soll. Das ist in jedem Kanton anders.
Gab es damals auch schon sehr viele Pfarrer vor 1974, also vor der Abstimmung, in der man die evangelisch-reformierte Kirche anerkannt hat? Gab es schon viele Pfarrer damals?
Es gab genauso viele Pfarrer wie jetzt. Es ist kein Pfarramt mehr, nur jetzt ist ein halbes Pfarramt in Wieders Deutsch, weil es sehr schwer ist, zweisprachige Pfarrer zu kriegen. Aber an und für sich, die eigentlichen Pfarrämter sind genauso viele vorher gewesen wie nachher. Es hat sich nachher nur ergeben, dass mehr Diakone eingestellt wurden für die sozialen Aufgaben.
Im Oberwallis sind das was für Pfarreien heute oder Sitze von evangelischen Pfarrern?
Im Oberwallis ist es Brieg, Visp, Leukerbad und eine halbe Pfarrstelle in Wieders, die deutschsprachig ist. Die volle Pfarrstelle in Wieders ist jetzt französischsprachig, weil nämlich seit 1974 die Bevölkerung sich geändert hat. Wieders ist jetzt mehrheitlich französischsprachig, war damals weitgehend deutschsprachig.
Frau Gerda Altpeter, ich möchte zurückkommen auf die Zeit vor 1974. Wie hat die evangelisch-reformierte Kirche eigentlich vor dieser Zeit ausgesehen?
Diese Kirche war weitgehend getragen und auch mitbestimmt finanziell von den Hilfsvereinen der anderen Kantone, insbesondere vom Hilfsverein des Kantons Bern, dann vom Hilfsverein des Kantons Waadt, und ein wenig auch von Genf und Neuenburg und von Freiburg. Diese Hilfsvereine waren aber auf die Dauer nicht bereit, die Löhne der evangelischen Pfarrer im Wallis zu bezahlen, da ja in diesen Kantonen die Löhne der katholischen Pfarrer auch getragen werden. Und sie drängten dann den Walliser Staatsrat dahingehend, dass man doch eine vernünftige Lösung finden möchte. Der Staatsrat hat dann zunächst einmal im Jahre 1972 einen Erlass herausgegeben, wonach jede Gemeinde prozentual der evangelischen Kirche den Anteil an Finanzen geben sollte, den sie auch der katholischen Kirche gab. Das heißt, das, was die Gemeinde für die katholische Kirche ausgab, sollte dividiert werden durch die Mitbürger, die katholisch sind, und mal genommen werden mit den Mitbürgern, die evangelisch sind. Und wenn das alles richtig durchgeführt worden wäre, wären wir richtig hingekommen. Die Schwierigkeit war aber die, dass insbesondere die Berggemeinden einfach nicht bereit waren, die Anzahl ihrer evangelischen Mitbürger mitzuteilen, sodass sie einfach nichts bezahlt haben mit der Begründung, es gibt doch gar keine. Erst durch die Volkszählung 1970 haben wir erfahren, wie viele Evangelische tatsächlich im Wallis sind, und zwar über Bern.
Dann ist es sicher nicht abwegig zu sagen, dass die Regierung an sich der evangelisch-reformierten Gemeinde im Wallis nicht schlecht gesinnt war.
Nein, die Regierung war durchaus offen. Sie sah auch die Schwierigkeiten in den öffentlichen Schulen und erließ Gesetze, wonach also die evangelischen Kinder evangelisch unterrichtet werden sollten, im Religionsunterricht und an der Messe nicht teilnehmen brauchten. Die Schwierigkeit bestand eigentlich immer darin, dass Sitten sehr weit weg ist, insbesondere von den Bergdörfern. Und dass im Grunde genommen in den Bergdörfern das passiert, was die Leute da wollen. Der Staatsrat war also immer recht offen und hat die evangelische Kirche unterstützt, soweit er konnte.
Wir wollen jetzt etwas evangelische Musik hören. Was gibt es evangelischeres als die Matthäus-Passion, aus der wir den Choral spielen, Befiehl du deine Wege. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden, gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Wir haben gerade gehört, dass es nicht immer leicht ist, die Wege zu finden. Die evangelisch-reformierte Kirche des Wallis wurde 1974 staatlich anerkannt, aber es brauchte ja sehr lange Zeit, bis die praktischen Regelungen alle getroffen waren. Wie sehen Sie das, Frau Altpeter? Wie hat sich die Schwierigkeit, die man da nachher festgestellt hat, entwickelt?
Zunächst einmal wurde nach Freiburg der Auftrag gegeben und auch nach Basel ein Gesetz zu erarbeiten, das hier im Wallis gelten könnte. Und die Kirchenrechtler erarbeiteten ein Gesetz, so wie es in Zürich oder Bern üblich ist, dass nämlich die Kirchgemeinde getrennt wird von der politischen Gemeinde und dass jeder sein Eigenleben führen kann. Das wollte aber im Großen Rat niemand annehmen. Denn im Wallis haben die politischen Gemeinden das Recht, mitzubestimmen über die Kirchengemeinden. Und die politischen Gemeinden wollten sich diese Freiheiten nicht nehmen lassen. Meines Erachtens spielte da auch mit eine gewisse Abneigung gegenüber dem Bischof von Witten. Man wollte selber bestimmen über seinen Pfarrer, so weit wie möglich. Und über die Finanzen kann man das ja sehr gut. Das heißt, das Recht wurde immer wieder umgeschmissen, es wurde immer wieder neu diskutiert im Großen Rat, bis schließlich eine Regelung herauskam, die praktisch für die evangelische Kirche etwas Ähnliches vorsieht, wie es immer schon für die katholische Kirche gegolten hat, dass nämlich die politische Gemeinde die Finanzen übernimmt von den allgemeinen öffentlichen Steuern, dass sie aufgrund ihrer finanziellen Kompetenz aber nun auch das Recht hat, mitzusprechen, was innerhalb der Kirchgemeinde geschieht. Heute ist das gar nicht ganz einfach, das wurde im letzten Jahr angenommen, dieses Recht, und wir bekommen jetzt das zu spüren, was vermutlich die katholischen Pfarrer schon lange zu spüren bekommen haben, dass sie nämlich nicht einfach tun und lassen können, was sie wollen, auch nicht das, was der Bischof anordnet, sondern dass sie immer ihre politische Gemeinde anfragen müssen oder vorstellig werden müssen, wie das denn nun geht.
Dann werden die evangelischen Pfarrer heute auch von der politischen Gemeinde bezahlt.
Die Schwierigkeit besteht darin, dass ein evangelischer Pfarrer, zum Beispiel in Sieders, verantwortlich ist für 32 politische Gemeinden. In Visp und Brieg ist das kaum anders. Und jede Gemeinde versucht natürlich, die Finanzen auf die andere abzuschieben. Und nun soll, das ist aber noch nicht heraus, ein Gemeindeverband gegründet werden, der dann für die Bezahlung der Pfarrer zuständig sein soll. Obendrein haben wir jetzt die Schwierigkeiten, die unsere katholischen Brüder schon lange haben, dass uns die politischen Gemeinden vorrechnen, wie hoch die Miete sein soll für die Pfarrwohnung und wie viel der Garten wert wäre und ob man einen Organisten einstellen darf und dergleichen. Also sie reden ganz kräftig mit rein und bestimmen mit.
Unterbau von Kirchen, ich meine, man hat ja auch evangelische Kirchen gebaut, reichten da die Finanzen der evangelischen Kirche aus?
Also bisher war es ja so, wie ich schon gesagt habe, dass die Hilfsvereine das bezahlt haben und dass es jeweils zum Reformationsfest in der ganzen Schweiz eine Kollekte gab und gibt, die weitgehend entweder dem Wallis oder dem Tessin zur Verfügung gestellt wurde für Kirchenbauten. Also die Kirchenbauten hier sind finanziert worden von der gesamten Schweiz, von der Reformationskollekte.
In den letzten Jahren habe ich vernommen, dass zum Beispiel auch in Zermatt oder auch in Saas-Fee, glaube ich, gewisse evangelische Räumlichkeiten geschaffen wurden. Welche sind das?
Also in Saas-Fee hat die evangelische Kirche von der anglikanischen Kirche den Raum übernommen. Die anglikanische Kirche hatte ja in der Mitte des letzten Jahrhunderts eine Reihe von Kirchen hier im Wallis gegründet, weil sehr viele Engländer hier ihren Urlaub machten. Anglikanische Kirchen gab es in Zermatt, in Saas-Fee, in Leukerbad, in Montana, in ja, also im Unterwallis auch in einigen Orten. Und es kommen ja heute gar nicht mehr so viele Engländer. Eine anglikanische Kirche besteht nur noch in Zermatt und in den anderen Orten ist sie zum großen Teil übernommen worden von der evangelischen Kirche des Wallis. Das heißt, man musste bezahlen und renovieren.
Wird der reformierte Unterricht für die Kinder, wird er auch von Laien erteilt?
Für den reformierten Unterricht gibt es entweder in der Oberstufe Pfarrer, das heißt Volltheologen, oder in der Orientierungsschule und in der Primarschule haben wir Katechetinnen und Katecheten ausgebildet, ähnlich wie das ja auch hier in Visp geschieht. Und diese Ausbildung wird meistens so geführt, dass jemand, der das Lehramtspatent hat, dann einen Kurs belegt und durchführt von etwa 3 Jahren und dann bekommt er das Diplom, um Religionsunterricht erteilen zu dürfen.
Ist es nicht besonders schwierig, die Kinder aus vielen Gemeinden des Oberwallis irgendwie zu vereinen, damit ihnen Religionsunterricht erteilt werden kann? Ist das nicht besonders schwierig?
Das ist sehr schwierig, denn in den meisten Klassen sind es nur 1 bis 2 Kinder. Und das heißt, dass man zum Beispiel in Visp alle Kinder zusammennimmt, nach Möglichkeit aus den verschiedenen Klassen, dass man zum Beispiel in Gampelsteg die Kinder mit dem Auto zusammenfährt, aus verschiedenen Dörfern zusammenbringt, damit da der Unterricht stattfinden kann. Und diese Zerstreutheit bringt es natürlich mit sich, dass manchmal die Kinder gar nicht richtig betreut werden können. Stattdessen haben wir es jetzt eingeführt, dass einmal im Monat ein Kinderbibeltag ist, wo dann am Samstag den ganzen Tag die Kinder zusammen sind, biblische Geschichten hören, spielen und dergleichen, weil es gar nicht möglich ist, innerhalb der Schule oder innerhalb der Schulzeit wirklich jedes Kind zu unterrichten.
Das sind ja die schlimmen Früchte dessen, was wir vorhin Diaspora genannt haben. Frau Alpeter, tut die evangelische Kirche auch etwas zur Erfassung von Neuankömmlingen? Also wenn neue evangelische Christen ins Land kommen, wie werden die erfasst?
Wir sind sehr glücklich, dass in den Talgemeinden die politischen Gemeinden uns die Neuzuzüger melden, zum Beispiel Brieg, Visp, Sieders. Ich habe dann, solange ich in Leukerbad gearbeitet habe, auch durchgesetzt, dass Leukerbad das meldete und wie ich nach Leuk-Susten zog, dass Leuk die Neuzuzüger meldete. Und wenn jemand neu zugezogen ist, bekommt er die evangelische Zeitung, bekommt eine Einladung und wenn es irgend geht, wird er auch besucht, damit er weiß, was läuft, was an Gottesdiensten, Bibelstunden oder anderen Angeboten da ist und wie er sich integrieren kann, wenn er es möchte.
Ein heißes Eisen war bisher immer wieder die Mischehen, Seelsorge und so fort. Wie sehen Sie diese heute?
Solange ich im Wallis gearbeitet habe, seit 1973, habe ich immer wieder gemerkt, dass insbesondere die katholischen Pfarrer sehr offen waren für eine gemeinsame Mischehenseelsorge. Wir haben zum Beispiel in Leukerbad mit dem katholischen Pfarrer zusammen überlegt, was wir tun können, und haben dann die Mischehen extra eingeladen zu einem Raclette oder zu einem Tischgespräch. Wir haben auch einmal Professor Juraitis gebeten und heiße Eisen angefasst und sind eigentlich dahin gekommen, dass wir zum Beispiel in Leukerbad eine recht gute Mischehenseelsorge betreiben konnten. Ähnlich versuchen natürlich auch die anderen Pfarrer zu arbeiten, dass man gemeinsame Möglichkeiten schafft. Hier in Visp ist es zum Beispiel am Pfingstmontag ein gemeinsamer Ausflug nach Finn. Und so versucht jeder dazu beizutragen, dass die Mischehen nicht völlig ihren Kontakt mit der Kirche verlieren, sondern dass jeder zu seiner Kirche Kontakt behält und insbesondere zum Glauben und zu Jesus Christus Kontakt behält. Und dass einer den Glauben des anderen anerkennt. Von mir her gesehen sind die Mischehen die Möglichkeit einer Brücke zwischen den Kirchen.
Jedes Jahr hört man auch immer wieder von einem sogenannten Protestantentag hier im Oberwallis. Wird er auch dieses Jahr durchgeführt?
Dieser Protestantentag sollte eigentlich Gemeindetag heißen. Es ist also kein Protest. Früher einmal war es der Fronleichnamstag, weil das der Tag war, an dem alle frei hatten, wo dann einmal die evangelischen Gemeinden sich treffen konnten. Zu Gottesdienstaussprache, zu Spielen oder Wanderungen. Und dann haben einige, die in Mischehen leben, protestiert, dass es ausgerechnet am Fronleichnamstag da sein soll. Und jetzt wechseln wir, ein Jahr ist es an dem Sonntag vorher und ein Jahr wiederum am Fronleichnamstag. Dann gehen wir entweder hinaus in den Finnwald oder nach Sappen oberhalb von Saxon. Und aus allen Gemeinden kommen die Leute zusammen, um sich kennenzulernen, zu treffen und insbesondere eine Brücke zu schlagen zwischen Deutsch- und Französischsprachig. Das ist nämlich bei uns sehr, sehr schwierig.
Da dürfen wir also schon jetzt alle evangelischen Brüder und Schwestern einladen, an diesem Tag dann auch teilzunehmen. Sie werden sicher das auch durch die Medien bekannt machen. Gibt es noch andere Kontaktpunkte? Wir haben vorhin gerade einige erwähnt, zwischen der evangelischen und der katholischen Kirche im Oberwallis.
Das Erste, was ich direkt als Gemeinschaft empfunden hatte, war die koordinierte Seelsorge. Das war ein Vorschlag, der 1982 kam von dem damaligen Divisionär Stettler. Er machte darauf aufmerksam, dass insbesondere bei der Rekrutenausbildung immer mehr Selbstmordversuche stattfinden, und er erwartete, dass die verschiedenen Kirchen gemeinsam daran arbeiten. Obendrein wollte er, dass man ein Konzept ausarbeitet, was man in einem Fall, ähnlich wie in Brieg im letzten September, wenn also alles durcheinander ist und eine Katastrophe eintritt, was man dann tun kann, um die Seelsorge zu gewährleisten. Und zu diesem Zweck wurden dann die Delegierten der Kirchen, der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche, der Methodistenkirche und auch der jüdischen Gemeinde zusammengerufen mit dem Militär, mit dem Zivilschutz, um gemeinsam zu überlegen, wie man die Seelsorge gewährleisten könnte.
Frau Altpeter, es gibt da immer noch den berühmten Tag, den ökumenischen Tag. Haben Sie den Eindruck, dass diese ökumenischen Bestrebungen im Oberwallis oder in unserer Diözese genügend sind?
Es gibt natürlich die Gebetswoche zur Einheit der Christen Ende Januar, und es ist so, dass seit etwa 6 Jahren Bischof Schweri dann auch sich daran beteiligt und einen gemeinsamen Gottesdienst organisiert, zu Anfang in Sitten. Und in Sitten war es etwas schwierig, das war viel zu viel Französisch, sodass die Deutschsprachigen gemeutert haben. Diesmal war es glücklicherweise in Raron, und das war sehr viel schöner, weil mehr Deutsch dazwischen kam. Da wird man also nicht nur evangelisch-katholisch aufpassen müssen, sondern auch deutsch-französisch. Dann gibt es am ersten Freitag im März den Weltgebetstag, der ursprünglich von den Frauen organisiert wurde, der im Oberwallis jetzt immer weiter Fuß fasst und in vielen Gemeinden durchgeführt wird, auch eine gemeinsame Vorbereitung durchgeführt wird. Von mir her gesehen könnte aber insbesondere in den Schulen noch mehr passieren, denn es gibt höchstfalls, wenn überhaupt, im Kollegium und im Institut zweimal im Jahr einen ökumenischen Gottesdienst, in den Orientierungsschulen und in den Primarschulen, so viel ich weiß, überhaupt nicht. Und wie gesagt, von mir her gesehen könnte man da noch mehr tun.
Eine persönliche Frage ganz zum Schluss, Frau Dr. Altpeter. Wie fühlen Sie sich als protestantische Christin im Oberwallis? Fühlen Sie sich angenommen?
Ich habe den Eindruck, wenn man offen und ehrlich sagt, was man ist und woran man glaubt, dass man dann absolut angenommen und eingeordnet wird. Schwierig ist es mit denen, die überhaupt nichts sagen, weil sie aus lauter Angst glauben, sie müssten bei der katholischen Kirche mitmachen und unter der Hand meinen, sie könnten evangelisch sein. Es ist sehr viel besser, wenn man klar und deutlich sagt, ich bin evangelisch, das wird anerkannt. Ich habe mich im Stillen amüsiert, wie ich mal im Kollegium etwas tun wollte, sagte dann die Schwester, Sie gehören zu den geistlichen Herren. Das fand ich herrlich, denn schließlich bin ich eine Frau. Aber ich glaube, dass es richtig ist und dass ich absolut anerkannt bin als Frau und als Theologin, solange ich klar sage, was ich bin, was ich denke, wo ich Gemeinsamkeiten sehe, aber wo ich auch die Unterschiede sehe.
Ja, ich meine, Sie haben ja auch in Bibelwissenschaft promoviert und aus diesem Grunde sind Sie sicher eine Persönlichkeit, die etwas Kompetentes zu sagen hat. Ich danke Ihnen, dass Sie heute zu Radio Rotto gekommen sind. Ich wünsche Ihnen persönlich, aber auch Ihrer Kirche, der evangelisch-reformierten Kirche des Wallis, unseren evangelischen Mitbrüdern und Schwestern alles Gute. Zum Schluss dieses Gesprächs darf ich noch einmal einen evangelischen Choral aus der Matthäus-Passion spielen. Er heißt, was mein Gott will, das geschehe allzeit. Sein Will, der ist der Beste. Zu helfen den, er ist bereit, die an ihn glauben feste. Er hilft aus Not, der fromme Gott, und züchtiget mit Maßen. Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut, den will er nicht verlassen. Ich glaube, wir dürfen auch hoffen und wollen es hoffen, dass unsere Kirchen doch eines Tages vereint sein werden.
Jetzt darf ich eben noch zwei, drei Informationen durchgeben, die mir wichtig scheinen und die man uns gemeldet hat. Es sind alles, die noch diesen Monat angeboten sind. Jugendliche wandern nach Assisi. Die These-Gruppe Oberwallis ladet alle Jugendlichen über die Tieffahrt ein, mit nach Assisi zu kommen. Auf den Spuren vom heiligen Franziskus einmal etwas anderes zu erleben, wie doch flott. Mit dem Zug nach Rom, der 3 Tage zu Fuss nach Assisi, so ungefähr 30 bis 40 Kilometer, wäre doch zu machen. Mehr Informationen gibt es ja daheim. Anmelden kann man sich auch da. Macht doch mit. Am Wochenende von Pfingsten, am 21. und 22. Mai, bietet Jodroheim ein Besinnungswochenende für Ehepaar an. Der Pater August Brändle versucht, die Eucharistiefeier als Lebensquelle von der Familie nie zu sehen, und zwar unter dem Leitsatz «Ich liebe dich». Programm und Informationen gibt St. Jodro. Ende Mai, am 27. bis 29. ist ein Wochenende für Paar angesagt, übertitelt «Zusammen unterwegs». Das Kurswochenende steht unter dem Thema «Massage, Berühren und berührt werden» und «Gespräch, Hören und gehört werden». Anmelden kann man sich bei der Irmgard und dem Beat Fenitz. Ich gebe Ihnen gerade die Telefonnummer durch. 028 23 51 50. 028 23 51 50. Die beiden Angebote wollen die Möglichkeit geben, einmal den hektischen Familienalltag zu entwitschen. Das wäre doch die Möglichkeit. Nur diese Woche, am Freitag, du 6. Mai, sind die Mitglieder vom Seelsorgerat zur Versammlung ins Jodroheim eingeladen. Der Weiterbildungsabend fängt schon am 5. an. Man hofft, dass zu dem Vortrag von Professor Johannes Branschen zum gemeinsamen Wortgottesdienst und zum gemütlichen Zusammensein alle kommen. Die besinnlichen 5 Minuten, die ich jeden Morgen in den Tag begleiten will, und dreht die nächste Woche der Kapuzinerpater Egon Keller zu sich. Bevor ich mich von euch musikalisch verabschiede und euch Danke sage für die Zuhörlose, lese ich für euch jetzt auch noch einen besinnlichen Text. Ich habe noch im Pfarrblatt von Mayo gefunden. Er heisst «In Gott geborgen». In Gott kannst du leben und dich bewegen, in Gott kannst du wohnen, in ihm kannst du tief atmen. Alles ist frisch, alles neu. Du kannst ein- und ausgehen und Nahrung finden und lebendiges Wasser. Du fühlst dich sicher. Du lebst nicht länger in der Leere. Du hängst nicht verzweifelt über dem Abgrund des Nichts.